Für die, die bisher noch nicht hier waren, ich habe das Mikro deswegen, damit da eine Aufnahme erfolgen kann. Das ist der Grund, weshalb ich jetzt ein Mikrofon in der Hand habe. Ich lese die letzten drei Verse aus diesem Abschnitt, Epheser 6 bis 20, den hatten wir in diesen drei Tagen. Und jetzt kommen die letzten drei Verse. Das sind nicht die letzten drei Verse des Epheserbriefes, die kommen ganz am Ende. Und dann ist die Serie schon vorbei, schwuppdiwupp, hat nur ein halbes Jahr gedauert. Ich lese vor ab Vers 18. Hört nicht auf, in jeder erdenklichen Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, für alle Heiligen zu bitten. Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt. Dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für sie. Betet also darum, dass ich die gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann, so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Ist ein bisschen anders als die Übersetzung da drüben. Soweit. Nochmal zur Verfestigung für die, die immer da waren und als Mitnahme für die, die bisher noch nicht hier waren, ein kleiner Rückblick. Also der erste Abend handelte davon, dass es tatsächlich einen geistlichen Kampf gibt. Es gibt einen geistlichen Kampf der Widersacher Gottes, Satan, Teufel, Diabolo, Demiurg, gibt es auch noch ein schönes Wort, versucht die Gemeinschaft zwischen Jesus und uns, zwischen Gott und uns zu zerstören. Das ist das Ziel, darum geht es und das ist der Ansatzpunkt und dabei können zwischenmenschliche Konflikte ein Mittel sein, das können genauso innere, persönliche oder ganz große Umstände sein. Und Paulus scheint diese Sache so wichtig zu sein, dass er ganz am Ende da nochmal so einen echten Schwerpunkt drauf legt und sagt in Vers 11 dann, legt an oder greift zu die Hilfsmittel, die Gott für euch hat. Heute würde man sagen, die Tools, da. Die könnt ihr jetzt haben. Die braucht ihr. Auf jeden Fall. Es genügt nicht, passiv auf Gottes Kraft zu vertrauen. Wir sollen aktiv werden, Gottes Angebot annehmen. Er sagt uns zum Beispiel auch, wie wir uns stärken können. Das haben wir dann gestern besprochen. Was wir ergreifen können und macht das mit am Beispiel einer Waffenrüstung. Gottes Waffenrüstung hat dann immer so Sachen wie zum Beispiel den Helm eines römischen Soldaten genommen. Und das ist der Helm des Heils. Also diese Überzeugung, ich bin bei Gott, ich bin errettet. In der christlichen Sprache sagt man Heilsgewissheit dazu. Das ist übrigens ein Wort. Wisst ihr, wie das auf Englisch heißt? Also man soll ja auch was lernen an so einem Tag. Heilsgewissheit. Das haben die von uns übernommen. Also das ist ein deutsches Wort, das ist schön, wenn man so einen englischen Kommentar liest, bla bla bla, Heilsgewissheit. Ja. Also das, weil es gibt kein englisches Wort dafür, weil das genau ausdrückt. So eine Gewissheit, ja, ich gehöre zu Jesus und da bleibe ich auch. Und die Dinge, die Paulus dann aufzählt für diesen Widerstand, die sind gleichzeitig eine Liste für uns der Dinge, die für unser Glaubensleben echt entscheidend wichtig sind. Ohne diese sechs Dinge, die Paulus da aufzählt, wird es in unserem Glauben nicht klappen. Das sind Dinge, die müssen wir im Fokus für jeden Tag haben. Das Problem ist, dass wir heute diese Rüstung der Römer nicht mehr so automatisch drauf haben. Ich habe hin und her überlegt, aber mir fällt nichts ein. Also selbst so eine Ausrüstung für einen Polizisten, wenn er in so einen Straßeneinsatz, das weiß ich nicht, was der da so alles anhat. Das hilft mir auch nicht weiter. Laserschwert habe ich schon überlegt, aber auch das gibt es ja selten zu sehen. Paulus sagt, diese Waffen, die Gott anbietet, die legt an, greift zu, ergreift sie. Der Widerstand ist nicht zwecklos. Ich habe so ein Ziel, als Prediger möchte ich immer, dass das hier vorne so aussieht, als wenn das ganz angenehm für mich ist. Das ist es aber nicht. Das ist der Eindruck, den ich dann hervorrufe, der täuscht. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich will ja etwas sagen, was, von dem ich meine, dass es Gottes Wille ist. Also ich lese das in der Bibel und dann denke ich, ja, das ist das, was Gott sagen möchte. Aber ich will da nichts Falsches sagen, sondern ich will das sagen, was Gott sagen will. Das ist also für mich immer ein großer Prozess. Ich möchte dann noch etwas sagen, was für mich bedeutungsvoll ist, für mich ganz persönlich. Und dann möchte ich natürlich auch noch etwas sagen, was für euer geistliches Leben und euer alltägliches Leben von Bedeutung und mit eurem Glauben zu tun hat. Und diese Woche war hart für mich, war keine normale Woche. Nicht nur, weil ich jetzt 3 Abende hintereinander hier stehen durfte, das ist schon ein Privileg auch, aber die Begleiterscheinung. Mir hat jemand gesagt, dein frommes Gerede da vorne, das hört sich immer gut an, aber so im Alltäglichen, ne? Was tut die Gemeinde da? Was tust du denn da? Und ich habe euch gesagt, warum ich predige. Ich möchte das auch gerne teilen, was meine Überzeugung, was für mich wichtig ist und mir vorwerfen lassen zu müssen, das ist nicht authentisch, das trifft mich sehr. Und es ist bestimmt nicht unberechtigt. Also ich wasche meine Hände bestimmt nicht in Unschuld, aber selbst wenn es so ist, ist das hilfreich, habe ich mich gefragt. Und wenn ich erst hier vorne stehen darf, wenn ich meinen Erwartungen, den Erwartungen der Hörenden und Gottes Erwartungen voll entspreche, Entschuldigung, dann werden wir keine Predigten mehr hören. Also nicht nur, weil ich nicht, sonst wird niemand hier stehen dann. Das funktioniert also auch nicht. Und dann hat gestern nach der Andacht, nach der Veranstaltung jemand zu mir gesagt, Willi, es war ja okay, was du gesagt hast, aber du hast was vergessen. Was Wichtiges vergessen. Und das konnte ich schon besser hören. Das habe ich nicht absichtlich vergessen, weil ich das heute sagen wollte. Dass diese Person jetzt heute nicht da ist, das ist jetzt nicht mein Problem. Man muss sich manchmal Sachen auch aufsparen, wenn man so 3 Tage thematisch aufbaut. Wir haben die letzten beiden Tage auch das Abendmahl gefeiert und wir haben zweimal eigentlich sehr stark den Fokus darauf gelegt zu sagen, die Dinge, die zwischen Gott und mir stehen, die müssen wir aus dem Weg räumen. Da kommt so schnell immer wieder was dazwischen. So schnell passiert das wieder. Und dieser Vers, der für mich so oben drüber steht, den habe ich übrigens gestern auch gezogen. Wir hatten so Losungen. Also ich habe die vorbereitet. Ich wusste schon, aber ich wusste nicht, dass der es wird. Der lautet aus Epheser 6, Vers 10. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Und deshalb war es mir ein großes Anliegen, dass diese Verbundenheit auf jeden Fall ungetrübt ist. Dass das alles, was uns so schnell trennt von Gott, dass wir das aus dem Weg räumen, damit diese Verbundenheit wirklich da ist und das eine Quelle unserer Stärke wird, dass wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Und heute werden wir diesen Akzent verändern. Heute wird sich das verändern. Heute ist das Thema, ein Sieg ist möglich, oder? Ich weiß nicht mehr gar nicht genau, was auf der Folie steht, aber es geht um den Sieg. Werdet stark, weil der Sieg möglich ist. Mit Gott an unserer Seite werden wir von den Besiegten oder den Unterlegenen zu den Siegern. Und wenn Paulus davon redet, dass wir mit der Macht Gottes stark sein können, dann schließt das immer auch Siege ein. Was hilft es mir, wenn ich pumpen würde, nur so für mich und immer schlapper Klamotten, sodass es keiner sieht? Naja gut, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, das machen glaube ich auch Leute. Ihr wisst, was ich meine, braucht kein Beispiel. Einen grundsätzlichen Sieg erringen wir dann, wenn wir sagen, jawohl, mein Leben soll Jesus gehören. Dann haben wir den Tod besiegt. Das ist ein Sieg, den wir feiern können. Und das auf jeden Fall. Genauso wie wir auch in unserem Leben danach Siege feiern können mit Jesus. Eigentlich wird dieser Kampf, dieser geistliche Kampf von einem ungerechten Kampf zu einem ungerechten Kampf. Ungerecht zuerst, weil ich alleine gegen die Angriffe des Widersachers Gottes keine Chance habe. Das kriege ich nicht hin. Und dann, wenn ich auf die Seite Gottes wechsle, dann hat er keine Chance. Weil ich auf der Seite des Siegers stehe. Ich habe als, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also ich hatte schon die Körpergröße, sogar ein bisschen größer war ich früher mal, als jetzt. Und so mit 15, 16 war das. Ich habe unglaublich Angst im Dunkeln gehabt. Aber das Problem war, dass jetzt natürlich auch es manchmal Veranstaltungen gab, wo ich dann abends noch unterwegs war und dann nach Hause kam, unser Haus, da musste man immer so eine dunkle Ecke gehen. Ich hatte wirklich Angst. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe ein Lied gesungen, ich singe es nicht, ich sage es nur. Das kann ich immer noch. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und dann weiß ich doch nicht, das müsste ich jetzt singen, dann würde der Text auch wieder kommen, aber bitte? Darum will ich ihn, ja. Ja, genau, so geht das weiter. Das habe ich wie so ein Mantra aufgesagt, weil er der Sieger ist. Das ist eine wichtige Botschaft, das darf man nicht vergessen. Wo wir alleine der Macht des Teufels unterlegen sind, sind wir mit Gottes Hilfe überlegen. Trotzdem werden jetzt ja einige denken, naja, so ganz stimmt das bei mir nicht immer. Das kann schon eine gute Theorie sein, aber in der Praxis ist das nicht immer so. Und Siege und Niederlagen im geistlichen Leben eines Christen oder einer Christin wird es immer geben. Momente, in denen wir uns ganz nah an das halten, was Paulus hier sagt und was Jesus von uns möchte. Ja, manchmal gibt es ja solche Phasen, da läuft alles rund und dann feiern wir Siege über Anfechtung vielleicht oder Siege, Veränderungen zu erleben. Oder wir feiern solche Siege, dass wir Botschafter sein konnten an einem Ort, wo wir uns sonst vielleicht nicht getraut haben und das doch gut war. Dann gibt es auch die Momente, in denen wir uns vielleicht von Gott entfernen. Ein Leben als Christ kann man ja alles nachsagen, aber nicht, dass es langweilig wäre. Leider stimmt der Satz ja nicht. Das Leben als Christ ist langweilig. Das Leben als Christin ist auch langweilig. Das hat gedauert. Wenn Leute, Christen, mit anderen über ihren Glauben reden, dann geschieht das oft aus so einer Verneinung heraus. Nein, Christian ist nicht langweilig. Nein, das ist nichts Altes. Nein, müsst ihr mal doch warten, das geschieht ganz häufig. Haben wir nichts anderes zu bieten? Christsein macht Spaß. Christsein ist total spannend. Ja, dann erzähl doch mal spannende Geschichten. Wenn ich mit Jesus lebe, dann stehe ich auf der Seite des Siegers, der mich an seinem Sieg, an seinen Siegen teilhaben lässt und mir Siege schenkt. Wenn man jetzt, ich gucke ja gerne auch Sport im Fernsehen, und da gibt es ja die Interviews, die Fußballer, die werden richtig geschult dafür und klappt trotzdem nicht, habe ich immer so einen Eindruck. Und wenn man jetzt jemand hätte, der hat also einen grandiosen Erfolg gefeiert und da war, ey, und erzähl mal, wie geht's dir? Ist super gewesen, ist auch spannend, lustig. Wenn jemand Siege feiert, dann muss der gar nichts sagen. Dann sieht man das im Gesicht. Kein Wort muss man sagen. So können wir auftreten. Freude ist ansteckend. Das stimmt tatsächlich. Jetzt soll das natürlich nicht gekünstelt sein. Das ist jetzt auch Quatsch, wo wir immer noch sagen, nicht so ein erlöstes Lächeln immer auf den Lippen, wenn wir es nicht fühlen. Also das ist auch nicht gut. Aber wir haben als Christen schon etwas Besonderes, einen besonderen Status, eine ganz besondere Position. Wir können als Christen auftreten wie die Sieger, weil wir die Sieger sind. Wir sind schon wer? Wir sind die Erben von Gott. Ey, was soll denn noch mehr? Ich möchte mal ein Beispiel, was ist noch zu toppen? Außer Gott selbst, meine ich jetzt. Was geht mehr? als Kinder Gottes zu sein, Erben Gottes. Wisst ihr was, wir als Gemeinde, wir haben sicherlich so ein paar Sachen, die könnten besser laufen, aber eine Sache, die können wir richtig schlecht. Eine Sache, die können wir echt gar nicht eigentlich. Siege feiern, Erfolge feiern, wir können das nicht. Wir haben das in unserer Gemeinde. Es gibt so eine Statistik vom Bund der Freievangelischen Gemeinden aus Witten und dann, wie viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr für Jesus entschieden? Und ich denke immer, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das passiert. Also ich kenne auch welche, aber wir reden nicht darüber. Hier wird nicht darüber geredet. Und das werfe ich jetzt keinem vor, wenn überhaupt an mir oder dem Leitungskreis auf jeden Fall. Es gibt nicht viele Beispiele für richtig gute Feiern im Himmel, in der Bibel. Aber eine gibt es. Wenn jemand sagt, mein Leben soll nicht mehr mir, sondern Jesus gehören, dann geht da eine Party ab. Ein Fest, okay. Dann ist Freude im Himmel, oder so ähnlich steht das in den Übersetzungen. Das passiert hier in der Gemeinde auch. Und da ist eine Feier für etwas, was hier passiert. Und hier ist, ja. Das, merkt ihr das? Dass in unserer Gemeinde werden Menschen gesund und leben weiter, weil Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Und es zerreißt mich, das zu wissen. Und die sagen dann, nee, das behalt mal lieber für dich. Ich weiß nicht warum. Wir reden nicht drüber. Wie gesagt, war gestern auch jemand da und mir was gesagt und der hat gesagt, wir können als Christen auch Land einnehmen. Nicht nur immer Sünden vergeben und so, sondern wir können auch Siege feiern, Land einnehmen. Und das stimmt natürlich. Wir können prägen, wir können eine Stadt, wir können die Gesellschaft prägen. Auch die Orte, an denen wir sind, wo wir arbeiten, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben, die können wir prägen, das Land können wir einnehmen. Wir können uns auf die Socken machen, das war gestern. Oder wenn die Socken nicht Schuhe war, das Schuhe. Die Schuhe nutzen, nicht träge sein, sondern die gute Nachricht erzählen. Und dann frage ich mich, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Ich hab immer auch viele andere wichtige Sachen zu tun, also echt wichtige. Oder warum mache ich das so zögerlich? Habe ich Angst vor Nachfragen? Habe ich Angst vor der eigenen Courage? Wie stehe ich dann da? Oder habe ich vielleicht sogar fehlendes Vertrauen? Mir sagte diese Woche jemand, eigentlich wollte ich einer Person anbieten, für sie zu beten, die nicht gläubig ist. Es lag mir auf dem Herzen. Und ich habe es nicht getan. Weil ich gedacht habe, und was ist, wenn dann nichts passiert? Angst. Ich möchte euch von einem Wunder erzählen, ein reales Wunder. Ich hatte Anfang des Jahres einen Bänderriss in diesem Fuß, in Mitte des Jahres einen Sehnenriss in diesem Fuß und das hat mich sehr genervt. Mein Arzt ist hier, der kann diese Genervtheit bestätigen und auch die fehlende Einsicht über die Länge der Ruhephasen. Und dann war ich laufen, habe mir extra neue Laufschuhe gekauft, weil ich dachte, jetzt so richtig. Und bin dann ein paar Mal laufen gewesen. Dann dachte ich, das erste Mal wieder in Kiel laufen gewesen. Und dann laufe ich, da war ich so gerade am Anfang, also ich weiß nicht, 2, 2,5 Kilometer. Und dann knicke ich um mit meinem linken Fuß, Bänderrissfuß. Und das, was ich dann gesagt und gedacht habe, sage ich jetzt nicht nochmal. Bin auf allen Vieren an den Wegrand gekrabbelt, weil es so weh tat. Ich merkte, wie der linke Schuh eng wird. Und das darf doch nicht wahr sein. Was soll das, Gott? Ich habe das echt nicht verstanden. Dann habe ich mich auf den Weg zurückgemacht, dann hat Claudia mich angerufen und fragt, wo bist du denn gerade? Und vielleicht hat sie auch gehört, dass nicht alles in Ordnung ist, nicht alles gut ist. Dann habe ich ihr das erzählt und dann sagt sie, ja, ich bete mal. Ich habe gedacht, ja, Überraschung, was meinst du wohl, was ich getan habe? Naja, das hat sie dann getan und dann hat sie sich noch ein paar andere Sachen, so gemeindebüromäßig, und dann gehe ich, war dabei, und vorher bin ich so gegangen und dann am Ende, als sie dann aufgelegt haben, dachte ich, hä? Bin normal gegangen, es tat nichts mehr weh. Da dachte ich, na gut, jetzt gehst du mal zurück, waren ja 2 Kilometer noch zu gehen, den letzten Kilometer bin ich gejoggt. Allerdings, dann habe ich zu Hause den Schuh ausgezogen, null Schwellung. Und ich, wisst ihr, bei solchen Geschichten habe ich immer große Zweifel und Skepsis, wirklich. Aber da war ich ja dabei. Also ich meine, das weiß ich ja selbst ganz genau. Und ich würde, ich habe am Anfang was über authentisches Reden hier erzählt. Ich würde das nicht erzählen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und das ist etwas, was ich einen Sieg nenne. Und das ist etwas, was meinen Glauben stärker gemacht hat. Und wenn ich euch das erzähle, auch euren Glauben stärker machen kann. Gott feiern für etwas, was er tut. Wisst ihr, was passiert, wenn wir das tun? Dann stärkt das unseren Glauben. Werdet stark, steht ja hier oben drüber über den bei dieser Folie mit dem Helm. Werdet stark. Paulus schließt den Epheserbrief mit der Empfehlung, hört nicht auf zu beten und zu bitten und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, wenn ihr betet und bittet. Wenn ich zum Beispiel überlege, einem Menschen das Gebet anzubieten, dieser Gedanke in meinen Kopf kommt und ich eine gewisse innere Unruhe spüre, ja, meint ihr denn, der kommt irgendwo aus dem Telefon oder sonst wo? Das ist natürlich ein Wirken des Geistes. Dann können wir diesen Impulsen auch nachgeben und mutig sein und müssen nicht schon Angst haben, was sein könnte. Ich möchte euch noch was erzählen und ich hoffe, dass gleich noch jemand dazu was sagt. Ihr wisst, beim Abendmahl, das liebe ich sehr bei uns, da sage ich beim Kelch immer noch, zum Beispiel, damit du in Ewigkeit leben kannst, hat Christus sein Blut am Kreuz für dich vergossen. Und ich versuche, einen Moment der Stille zu haben, um das zu sagen, was Gott dann sagen möchte. Ich versuche, darauf zu hören. Und manchmal bin ich ganz panisch, wenn ich dann warte, jemand trinkt und denke, ah, jetzt gleich, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil ich möchte, dass Gott dadurch redet. Und das tut er. Das traue ich ihm zu, dass er es tut. Und ihr werdet, sagst du was dazu? Nee, jetzt nicht gleich. Kommt gleich. Also ihr werdet davon hören gleich. Ich möchte nämlich gleich einen Teil hier haben, direkt jetzt im Anschluss, Anbetung durch Siegesbotschaften. Aber erstmal lese ich das Ende des Epheserbriefes vor und dann schließen wir diese Serie damit. Ihr sollt auch etwas über mich erfahren, sagt Paulus, jetzt nicht ich, damit ihr wisst, wie es mit mir steht. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Sachverwalter im Dienst des Herrn, wird euch alles erzählen. Ich schicke ihn eben deswegen zu euch, damit er euch von mir berichtet und euch Mut machen kann. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Die Gnade Gottes sei mit euch allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. Amen. Jetzt ist die Serie vorbei. Und jetzt geht sie in unserem Leben weiter. Wenn ihr eine Siegesbotschaft habt, dann lasst uns das doch heute feiern. Ich lade euch ein, hier vorne hinzukommen. Daniel, magst du den Anfang machen? Passt gerade so gut.